Radio Maria.
Spiritualität.
Ja, und zu dieser Sendung begrüße ich Sie jetzt ganz herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon ist Corinne Rellstab und wir gehen heute ein bisschen auf den Weg mit drei Religionen, die auch ganz viel Gemeinsames haben. Bei uns Gast ist der Hans-Peter Obrist. Er ist mit seiner Frau von Basel bis nach Jerusalem zu Fuß pilgert und hat ganz viele Christen, Juden und Muslime getroffen. Und das ist auch das Thema von dieser Sendung, Juden, Christen und Muslime, drei Wege und ihr Ziel. Darüber reden wir heute. Reden. Ganz herzlich willkommen, Hans-Peter Obrist bei Radio Maria. Herzlich willkommen.
Danke vielmals.
Ja, wer vielleicht am besten stellen Sie sich mal vor, wer Sie sind und wie Sie jetzt auch zu dieser Sendung gekommen sind.
Mein Name ist Hans-Peter Obrist und ich bin geheiratet mit Anna-Marie, meiner Frau. Wir sind im Zürcher Oberland aufgewachsen. Heute bin ich Erwachsenenbilder in transkultureller Kommunikation. Und bekannt sind meine Frau und ich wurden vor allem durch Sendungen und das Buch von unserem Weg zu Fuß von Basel nach Jerusalem. Es hat auch zwei Fernsehsendungen darüber gegeben. Und mit dem Buch gehen wir auch Vorträge machen. Man kann das auch bestellen. Ich bin vorher 10 Jahre in einer Hilfsorganisation tätig gewesen, im Nahen Osten. Vorher habe ich noch handwerkliche, theologische und didaktische Ausbildung gemacht. Und zweimal pro Jahr mache ich auch eine Israel-Reise. Und ich leite mit einem Reisebüro zusammen, habe verschiedene Bücher geschrieben, Publikationen und habe auch eine Webseite, wo ich über Gott und die Welt schreibe.
Wir reden heute über Juden, Christen und Muslime. Die haben etwas Gemeinsames, den Gott Abrahams. Ist das aber der gleiche Gott, den wir an ihn glauben?
Diese Frage wird sehr oft so gestellt und sie kann aber ein kleines Sackgasse hineinführen, weil man manchmal ausblendet bei dieser Frage, wie dann der Gott verstanden wird und wie die anderen den Gott heute verstehen. Man kann das fast ein bisschen vergleichen. Wir reden wie über einen Sack Heröpfel, aber ohne darüber zu reden, was dann in dem Sack innen ist und wie wir das verstehen. Und nur weil unsere Vorfahren alle Heröpfel in Säcke gekauft haben, ist das noch lange nicht heute so, dass in diesen Heröpfelsäcken heute überall Heröpfel drin sind. Ich tue das jetzt ein bisschen pointiert natürlich bringen. Aber durch meine Arbeit im Nahen Osten habe ich gemerkt, wir müssen manchmal mehr überlegen, was denn der andere überhaupt darunter versteht. Wir interpretieren sehr schnell mit dem, mit unserer Brille, wie wir es sehen. Und wir müssen eigentlich lernen, den anderen ernst nehmen, so, wie er sich selber versteht und wie er seinen Glauben versteht. Und nicht, wie wir es gerne möchten sehen, was er glaubt. Ich habe ein gutes Bild gefunden, das das ein bisschen aufzeigt. Das sind zwei Menschen und am Boden hat es Strich. Und die werden verbunden miteinander. Und auf der einen Seite gibt es aus diesem Strich 4 Enden und auf der anderen Seite 3 Enden. Und ich habe gemerkt, das ist so, wie wir mir Sachen anschauen, manchmal, je nachdem, wie wir Sachen verbinden mit unserer Vergangenheit, mit unserer Geschichte, kommen wir zu anderen Ergebnissen und wir müssen lernen, aus der anderen Sicht mal etwas anzuschauen. Ein praktisches Beispiel war, als wir unser Buch geschrieben haben, von Fuss von Basel nach Jerusalem, haben wir sie auf Deutsch geschrieben, dann sind wir gefragt worden, ob wir es auch auf Englisch rausgeben würden. Und dann haben wir das einer Übersetzerin gegeben, sie hat das gelesen. Dann macht sie sich ein Bild, ein Inneres, von dem, was sie gelesen hat, und tut dann das Englisch beschreiben, was sie jetzt innerlich sieht. Wo wir dann das gegengelesen haben, haben wir gemerkt, sie hat ein ganz anderes Bild entfaltet, als wir das eigentlich gedacht haben. Und die Aussage hat sich verändert. Und so haben wir gemerkt, wir verknüpfen sehr schnell mit unseren Erfahrungen und entfalten so ein anderes Bild entfalten. Wenn ich jetzt heute auch Artikel schreibe über irgendein Thema, gebe ich es immer jemandem zum Gegenlesen. Und wenn ich dann merke, eine Person stockt dort, kommt nicht raus, was ich ganz genau sagen will, dann merke ich habe es zu wenig beschrieben, so dass man das verstehen kann und auf der anderen Seite entschlüsseln. Und genauso ist es ja auch mit Gott. Wir machen uns unser Bild von dem, was wir hören. Und manchmal müssen wir sogar einen mutigen Schritt machen und mal uns überlegen, wie wäre es denn, wenn wir jetzt aus Gottes Perspektive etwas anschauen würden. Und dann merken wir, manches, was wir auf unserer Seite stark interpretieren bei Gott. Aus Gottes Perspektive sieht es noch anders aus. Und dem müssen wir uns stellen in unserem Leben und auch so in der Kommunikation miteinander, in den verschiedenen Kulturen.
Wie würde denn das jetzt konkret aussehen, wenn wir jetzt den jüdischen Gott oder so wie Juden Gott empfinden oder eben wie man auch Muslim Gott empfindet, wenn wir jetzt das ein bisschen besser wahrnehmen können?
Das ist vorwiegend auch wichtig, so ganz am Anfang, dass man merkt, es gibt nicht das Judentum, das Christentum und den Islam, sondern wir sind nicht so einheitlich, wie das zuerst so aussieht. Also der Islam zum Beispiel teilt sich auf in Sunniten und Schiiten. Und Sunniten haben wieder 4 Unterrichtungen, das sind wir uns oft gar nicht bewusst. Und Schiiten haben auch wieder 3 Unterrichtungen. Und dann gibt es noch Sufis, das ist noch ein mystischer Islam. Und wenn ich jetzt also jemanden habe vor mir, der den Islam vertreten tut, muss ich eigentlich immer fragen, wie verstehst denn du als Einzelmensch den Islam? Weil es gibt nicht die einheitliche Richtung. Und spannend ist ja gerade, dass die im interreligiösen Dialog oft den Islam vertreten sind, nämlich die Ahmadiyya-Muslim, die werden von den anderen Muslimen gar nicht als Muslim anerkannt. Die dürfen nämlich zum Beispiel nicht nach Mekka gehen. Also wir merken, im Islam, es ist gar nicht so einfach, vom Islam zu reden. Und bei den Juden ist das genauso. Da gibt es ganz verschiedene Richtungen, da gibt es verschiedene Rabbiner, die die Auslegung gestalten, wo wir in Venedig waren, auf unserer Wanderung, haben wir gesehen, es sind 5 Synagogen gerade nebeneinander. Obwohl man auf einem Quadratkilometer alle Juden von der Stadt damals zusammen gehabt hat, haben wir verschiedene Synagogen gehabt. Und in der Synagoge in Basel habe ich eine Führung mitgemacht und dann sagt der, der die Führung macht, so ein bisschen aus Spass, aber auch mit einem tieferen Sinn, wisst ihr, es ist bei uns Juden so, wenn 10 Juden zusammen sind, dann sind 11 verschiedene Meinungen vertreten. Und das zeigt mir auch, wir können nicht einfach über Juden als Juden reden. Wir müssen wieder hineinhören, was versteht der einzelne Mensch. Was mir aufgefallen ist in den Grabeskirchen ist, auch wir Christen haben ganz unterschiedliche Richtungen. Das sieht man sehr gut in den Grabeskirchen. Da gibt es einen katholischen Sektor, da gibt es orthodoxe Sektoren, russisch-orthodox, griechisch-orthodox. Und auch wir haben so eine verschiedene Auffassungen und es gibt auch nicht einfach das Christentum. Angefangen hat ja eigentlich die ganze Sache beim Cornelius damals in der Bibel. Ein Nicht-Jude, der zum Glauben gekommen ist. Und dann war die grosse Diskussion, muss jetzt der Jude werden, damit er mit Jesus unterwegs sein kann. Und dann hat das Apostelkonzil beschlossen, nein, man kann den Glauben an Jesus in verschiedenen Traditionen und Formen leben. Und später, 325 im Konzil von Nicea, ist dann das aber gerade so umgekehrt worden, dass man gesagt hat, nein, Juden müssen dem Jüdischen absagen. Von dort fängt die Wurzeln an, von der Differenz zwischen Juden und Christen, wo dann tiefer gehen. Und in Ephesus, sie ist nachher die syrische Kirche daraus entstanden, aus der Diskussion, aus der theologischen. In Chaldeon 451 Kopten und Armenier. Und ich habe in Jerusalem so die verschiedenen Christen kennengelernt. Und wenn wir jemanden fragen, ja, welche haben jetzt den richtigen Glauben verlassen, dann sagt man natürlich immer, die anderen sind ja nie die eigenen. Mich hat aber eins gelernt, wir müssen anfangen lernen zu verstehen, was glaubt denn der andere. Und so, denke ich, ist es wichtig, wenn wir in die Sendung hineingehen, dass wir auch uns das vor Augen haben, wenn wir etwas sagen, zum Beispiel über Judentum, dass das ganz verschiedene Schattierungen gibt. Und man würde für jede Aussage auch wieder jemanden finden, wo wir sagen, ja, das versteht der und der ein bisschen anders. Und darum schauen wir eigentlich die grossen Linien an. Aber die Frage ist, sind es nur Äußerlichkeiten, die uns unterscheiden, oder gibt es wirklich Sachen, die tiefer gehen? Und das gibt's. Da verwirren wir uns manchmal vielleicht ein bisschen, indem, dass wir das nur fragen, haben wir den gleichen Gott, aber nicht, wie sieht der Gott aus? Und die beste Frage, um dem nachzugehen, ist eigentlich die Frage, was passiert nach dem Tod? Weil mit dieser Frage tut sich offenbaren, wie unser Glauben eigentlich aussieht. Und das ist spannend. Das habe ich erst über meine Zeit in Israel so ein bisschen kennengelernt, wie das läuft. Juden glauben nämlich, dass wenn man stirbt, dass man im Erdboden ruht, bis zur Auferstehung wenn der Messias kommt im kommenden Königreich auf dieser Erde in Israel. Also Juden glauben nicht an einen Himmel und an eine Hölle, sondern sie glauben, dass sie auf dieser Erde wieder auf die Erde kommen und nochmal leben. Und das hat natürlich Auswirkungen. Jetzt gibt es aber noch verschiedene Arten, wie man die Grabesruhe versteht. Die einen verstehen das also so, dass die Seele, die jüdische Seele, von einer jüdischen Existenz in die andere übergeht. Also, dass wenn jemand stirbt, dass man dann wieder als Jude geboren wird. Ich habe dann meine jüdische Reiseleiterin mal gefragt, ja, wie muss ich mir jetzt das vorstellen? Wenn du also wieder aufstehst, mit welcher Identität kommst du da auf? Und dann sagt sie, ja, mein Rabbi hat gesagt, dass die Summe von allen Existenzen dann meine neue Existenz ausmacht. Das könnte man sich so vorstellen, wie ein Puzzle, wo verschiedene Teile hat, wo man zusammensetzt und dann ein neues Gesamtbild gibt. Ein anderer Jude in Haifa hat mir erklärt, ja, die Seele kann man so ein bisschen weiterentwickeln. Und wenn man die höchsten Stufen erreicht hat, dann ruht man im Paradies. Ich habe ihn dann gefragt, ja, wo ist denn das Paradies? Dann hat er gesagt, 30 cm über dem Erdboden in Mesopotamien, das ist im heutigen Irak. Also, das kommende Königreich ist das Zentrum vom jüdischen Glauben. Und das ist etwas ganz anderes, als wie wir es verstehen. Und das wird vom Messias errichtet, der nach dem jüdischen Verständnis auch kein religiöser Führer ist, sondern ein Politiker ist. Das heisst, ein ganz anderes Verständnis von was kommen wird und wie man dort hinkommt. Im Islam ist es nochmal anders, wenn jemand stirbt. Dann stirbt man, dann ruht man im Grab und vielleicht ist Ihnen auch schon aufgefallen, auf einem muslimischen Friedhof, da gibt es einen Stein links und es gibt einen Stein rechts oder oben oder unten. Die symbolisieren die zwei Engel, die man nach dem islamischen Glauben einem durchs Leben durch begleitet. Der eine schreibt die guten Taten auf, der andere die schlechten Taten. Beim Tod wird der Muslim gefragt nach dem Glaubensbekenntnis. Und je nachdem, was für eine Antwort das er gibt, hat er dann eine angenehme Grabesruhe bis zur Auferstehung. Dann folgen weitere Prüfungen. Nach der Sura 19, 71 bis 72, gehen sogar alle Muslim zuerst in die Hölle. Das ist eigentlich ein bisschen unbekannt und darum lese ich das mal zum Koran vor. Da geht es also um die Hölle und da steht, und es gibt keinen von euch, der nicht zu ihr hinunterkommen würde. Das ist für deinen Herrn entschieden und beschlossen. Hierauf erretten wir diejenigen, die gottesfürchtig waren, während wir die Frevel auf den Knien liegend in ihr zurücklassen. In der Biografie von Mohammed, von Ibn Hisham, gibt es eine interessante Begebenheit. Einer von diesen Kämpfer von Mohammed wird aufgefordert, in den Heiligen Krieg zu gehen, in den Dschihad. Und dann nachher sagt er, ah, ist er so traurig? Dann sagen die, was ist denn du, warum bist du so traurig? Dann sagt er, ich habe gehört, dass der Mohammed gesagt hat, wir alle kommen in die Hölle. Aber ich habe nie gehört, wie man dort wieder sicher daraus rauskommt. Also es ist eine Unsicherheit da beim Islam, was jetzt genau passiert. Aber dann, nachher, wenn ja alles sich barmherzig erweist, dann nimmt er sie raus ins Paradies. Und das Paradies ist ein Ort, wo es Essen hat, Wein hat. Jeder kommt Jüngling über, Sklaven. Da hat in der Stadt 80'000. Da kommt Jungfrauen über. Huris heisst von denen 72. Und 4 Ehefrauen. Das wird auch im Koran beschrieben. Da heisst es im Koran in der Sura 52, 20 bis 24. Wie werden sie mit schönen, großäugigen Mädchen vermählen? Wir werden ihnen eine Fülle von Früchten und Fleisch bescheren, wie sie es nur wünschen mögen. Dort werden sie einander einen Becher reichen, von Hand zu Hand, worin weder Eitelkeit noch Sünde ist. Damit meint man, dass es kein Alkohol im Wein hat. Und unter ihnen werden ihre Jünglinge aufwartend die Runde machen, gleich wohlbehüteten Perlen. Also der Islam erwartet ein ganz anderes Bild von dem, was in der Zukunft entsteht.
Ist von den Frauen dann auch etwas dreht? Also das trifft jetzt auf die Männer zu mit diesen Jungfrauen. Wie sieht es denn für die Frauen aus?
Ja, für Frauen gibt es auch Wort, nicht so direkt im Koran. Es gibt noch Hadithen. Der Koran müssen wir uns so vorstellen, das sind die direkten Worte von Allah an Mohammed. Und dann gibt es noch Geschichten. Das ist wie bei uns ist das wie wenn Jesus Bergpredigt erzählt oder Gleichnis. Aber dann haben wir noch Geschichte von Jesus. Und die stehen in den Hadithen rein. Und in einer von diesen Hadithen ihnen steht es dann, dass der Mohammed ein paar Frauen begegnet ist. Und dann sagt er, ihr Frauen, ich rate euch, Almosen zu geben, denn ich habe gesehen, dass die Mehrzahl der Höllenbewohner Frauen sind. Die Frauen fragten ihn, wie kommt das, so Gesandter? Ja, Frauen fluchen häufig und sie sind oft undankbar gegenüber ihren Ehemännern. Auch sah ich nie jemand mit weniger Verstand und geringerer Religiosität als manche von euch. Und ich könnte selbst einen einsichtigen Mann betören. Die Frauen fragten aber, warum ist unsere Religiosität und unser Verstand mangelhaft, o Gesandter Gottes? Er erwiderte, ist es nicht so, dass die Zeugenaussage einer Frau nur das halbe Gewicht des Mannes hat? Doch natürlich. Und der mangelnde Verstand ist der Grund dafür. Und ist es nicht so, dass eine Frau während ihrer Menstruation nicht beten und nicht fastet? Doch. Das ist die mangelnde Religiosität der Frauen. Das heißt eigentlich, wenn man das so überlegt, eine Frau ist, einfach weil sie eine Frau ist, kommt sie in die Hölle. Weil das ist ja schon das, was vorgegeben ist. Natürlich, in der heutigen Zeit kann man das nicht so stehen lassen und hat neuere Interpretationen gesucht. Und das findet man auf einer Homepage, wo es darum geht, Islam, Fragen und Antworten, die Fatwa. Fatwas sind so etwas wie Lehrsätze, Glaubenssätze, die aus der Praxis entstehen. Die Fatwa 11419 sagt dann, eine Frau wird nur einen Ehemann haben im Paradies und sie wird mit ihm zufrieden sein und nicht mehr benötigen als das. Ihre innere Natur sagt ihr, dass sie nicht mehr als einen Mann zur selben Zeit zusammenleben kann. Also für Frauen sieht das ganz anders aus als Männer. Spannend ist auch, dass im Paradies von den Muslimen Allah gar nicht so eine wichtige Funktion hat, wie es zum Beispiel im christlichen Glauben hat. Weil der Himmel ist bei den Muslimen, oder das Paradies, in sieben verschiedene Stufen aufteilt. In der untersten Stufe ist der Adam, in der zweiten Stufe der Eva, der Jesus in der zweiten Stufe. Im sechsten dann der Mose und im siebten ist erst Ibrahim, der Abraham. Und dort drin, im siebten Himmel, ist dann ein Haus vom Allah, wo aber nicht einmal der Engel Gabriel hineingehen darf. Nur der Mohammed hat dort hineingehen dürfen. Und von dort her ist es interessant, dass der Allah im Paradies nicht im Fokus ist vom Mensch, sondern er ist irgendwie weit weg. Aber der Mensch hat all das, was das menschliche Herz so begehrt. Oder man könnte auch sagen, ein bisschen mehr, was vielleicht Männer sich so vorstellen, was könnte Paradies sein. Aber es sieht sehr irdisch aus. Und bei uns Christen ist ja das ganz anders, was nach dem Tod passiert. Jesus hat nämlich gelehrt, dass der, der ihn einlässt in sein Leben, die Tür öffnet, heisst es in der Offenbarung 3,20, mit ihm unterwegs sind, die werden Kind von Gott. Und nichts kann uns trennen von Jesus, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Weder Leben noch Tod, sagt der Paulus im Römerbrief, Kapitel 8. Und wenn wir in die jenseitige Welt eintreten, das himmlische Jerusalem, dann heisst das, dass Jesus dort hingegangen ist, für uns Wohnungen vorbereitet. Also ein Platz, wir sind erwartet, wir sind willkommen dort. Und an dem Ort, das ist, finde ich auch spannend, da dient einer am anderen. Es geht nicht alles, jeder kommt über für sich denkend Egoist. Weil Jesus hat gesagt, wer der Grösste sein will bei euch, der soll dem anderen dienen. Und spannend ist ja, im Mangelgleichnis tut Jesus immer wieder aufzeigen, wer grosszügig ist, grosszügig verschenkt, der wird gelobt. Warum? Weil der Himmel ein Beschenken ist voneinander. Wir dienen einen am anderen. Wir dienen einander eben fördern und einander zudienen. Und im Himmel ist Gemeinschaft nicht mein Vergnügen im Sinn von weltlichen Vergnügen, sondern im Himmel ist das Zentrum Gott. Gott, der unsere Tränen abwischt, der im Zentrum ist. Jesus sagt sogar einmal, die irdischen Bedürfnisse sind im Himmel überhaupt nicht mehr wichtig. Nämlich, wo es um Diskussion gegangen ist, wir und einer geheiratet war mit verschiedenen Frauen und alle sind gestorben, mit welcher ist er dann verheiratet im Himmel, dann sagt Jesus, das spielt überhaupt keine Rolle, man tut im Himmel nicht mehr heiraten. Also die Sexualität hat nicht mehr einen Stellenwert im Himmel, sondern eine neu prägte Freude ist das, was den Himmel ausmacht. Der Paulus nennt dann das unbeschreibliche Wort und dass Gott unsere Tränen wird abwischen und uns ganz neu begegnen und wir mit ihm zusammen sind. Also im christlichen Himmel ist Gott das Zentrum. Im islamischen Himmel ist es, meine Bedürfnisse werden befriedigt. Ich habe viele Diener, die mir dienen. Und für Juden ist es das Leben auf dieser Erde. Das heisst, wenn wir alle nach unserer Version selig werden, dann sind wir nicht am gleichen Ort. Weil ein Muslim würde sich im christlichen Himmel nicht wohlfühlen, wer hat etwas anderes erwartet. Ihm würden Diener fehlen, die Frauen, die ihm frei zur Verfügung stehen, die er kann machen, was er will mit ihnen. Weil im Himmel, im christlichen, ist Jesus und Gott das Zentrum. Und das ist eine komplett andere Auffassung. Also merken wir über das, was nach dem Tod passiert, wir haben komplett andere Verständnis, auch von Gott und wie man Gott formuliert.
Vielen herzlichen Dank, Hans-Peter Obrist, für die Einführung. Wir hören jetzt das erste Musikstück und schauen nachher noch ein bisschen weiter. Juden, Christen, Muslim, drei Wege und ihr Ziel.
Thank you.
Juden, Christen und Muslim, drei Wege und ihr Ziel. Wir sind in der Sendung mit dem Hans-Peter Obrist, Erwachsenenbildner in transkultureller Kommunikation. Und wir haben ein bisschen darauf geschaut, was denn die drei Religionen genau oder ja annähernd über Gott verstehen oder von Gott verstehen und wie sie auch das Paradies sehen, also wie sie das sehen, das Leben nach dem Tod. Und so fahren wir jetzt noch ein bisschen weiter und wollen mal schauen, ob im Grund auf dieser Erde nicht alle drei Religionen eigentlich das Gleiche wollen. Wie sieht das aus, Herr Obrist?
Immer wieder sagt man, wir haben alle die gleich goldige Regeln. Und es ist wahr, wir alle haben so eine goldige Regel. Im Judentum heisst die «Tue nicht anderen, was du nicht willst, dass sie dir tun». Der Rabbi Hillel hat das gesagt, im Traktat Shabbat 31a hat er das aufgeschrieben. Dazu hat er die Basis von 3. Mose 19,18, was uns vielleicht eher bekannt ist, «Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ich bin der Herr». Also tue nicht anderen, was du nicht willst, dass sie dir tun. Im Islam ist die goldige Regel so formuliert: Keiner von euch ist ein Gläubiger, solange er nicht seinem Bruder wünscht, was er sich selber wünscht. Das ist der Hadith Nawawi 13. Der zugehörige Koranvers ist Sura 48, 29. Diejenigen, die mit ihm gläubig sind, sind den Ungläubigen gegenüber heftig, unter sich aber mitfühlend. Jetzt ist es spannend. Jesus legt 3. Mose 19, 18 ein bisschen anders aus. Er sagt: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist in Matthäus 7, 12. Im ersten Moment sehen alle Aussagen ähnlich aus. Aber wenn man sie genauer betrachtet, dann fällt uns etwas auf. Im Judentum heisst es «tue nicht». Das heisst, es geht um eine Schadenbegrenzung. Ich tue jemand anderem nicht, aber ich lasse ihn einfach leben. Im Islam wird betont, dass das nur denen gilt, wo Brüder sind untereinander. Gerade vor ein paar Tagen habe ich im Internet ein Video entdeckt von Barino Barsoum und er hat gesagt, wie das für ihn war. Er ist nämlich als Namenschrist, so ein bisschen oberflächlicher Christ, zum Islam hat er konvertiert und nachher wieder zurückkonvertiert. Und er hat gesagt, über die Zeit, wo er im Islam war, das, was ihm am meisten geschaffen gemacht hat, ist der Grundsatz. Das ist nicht ein Lehrsatz, sondern ist nur ein Grundsatz von dieser Gemeinschaft, wo er drin war, wo es geheißen hat, liebe deinen Nächsten in dem Maß, in dem er Allah und Mohammed gehorsam ist. Und hasse ihn in dem Maß, in dem er Allah und Mohammed ungehorsam ist. Und auf einmal hat er das Problem bekommen. Das höre ja heissen, er müsste seine Eltern hassen, weil seine Mutter ist eine Katholikin und sein Vater ein ägyptischer Christ. Und irgendwie hat er da ein Problem bekommen. Also man merkt, im Islam geht es unter Gemeinschaft untereinander und im Judentum in dem, dass man etwas nicht tut. Aber Jesus macht etwas ganz anderes, er ist proaktiv. Alles, was ihr wollt, dass euch Menschen tun sollen, das tun auch ihnen. Das ist natürlich herausfordernd, weil ich tue das auch dem Menschen gegenüber, der mir nicht wohlgesonnen ist. Weil ich ja auch möchte, dass der mir so begegnet. Das heisst, wir müssen über unseren eigenen Schatten hineinspringen und aktiv tun, was wir uns selber wünschen. Also viel mehr als nur eine Schadenbegrenzung. Wir merken, im Umgang auch miteinander ist manches ein bisschen anders formuliert und in den tiefsten Wurzeln hinein sind es andere Haltungen, die dahinter sich bewegen und dahinter sind.
Wir wollen auch nochmal schauen auf den Gott, den Sie uns vorher ein bisschen beschrieben haben, wie wir dem begegnet in diesen drei Religionen. Wie ist jetzt das genau mit dem Monotheismus, mit dem einen Gott, wo wir ja eigentlich den gleichen und doch nicht ganz den gleichen haben?
Genau, wir tun unterschiedlich entfalten, unterschiedlich interpretieren. Wir alle glauben an eine absolute Autorität. Das ist das, das ist der Monotheismus. Das heisst, es gibt eine absolute Autorität, die das Sagen hat. Das ist bei den Griechen und bei den Römern nicht so gewesen. Die Götter sind in einem Konkurrenzkampf gestanden. Das ist auch in anderen Religionen nicht so. Im Hinduismus hat man für alles einen eigenen Gott. In den Naturreligionen hat man für alles die eigenen Energien oder Götter, die man anruft, oder Geister. Und im Buddhismus, da ignoriert man eigentlich alles, alle Bedürfnisse, Leid, Schmerz. Eigentlich tut man sich selber beherrschen und tut seine Bedürfnisse auflösen und damit sich so einen Weg finden in der Frage um Gott. Aber wir drei haben den Monotheismus, das heisst, wir sagen, wir haben eine absolute Autorität, die über uns steht, aber die Autorität wird total unterschiedlich wahrgenommen. Im Judentum ist Gott heilig und fern. Er ist so heilig, dass man den Namen von Gott nie aussprechen würde. Aber er ist irgendwo auch fern. Und angefangen hat das am Gottesberg, wo das ganze Volk Israel versammelt war, da Mose auf dem Berg oben war. Und dann hat Gott sich offenbart. Und dann, jetzt lesen wir etwas sehr Interessantes in 2. Mose 20, 19. Da sagt das Volk zu Mose: Rede nur du mit uns, wir wollen auf dich hören. Gott selbst aber soll nicht mehr zu uns sprechen, sonst sterben wir noch. Da hat es angefangen, dass im Judentum Gott, wie, weil er so heilig ist, so unnahbar ist, weit weg ist, fern ist. Das ist etwas ganz anderes im christlichen Glauben, wo man viel mehr persönlich in einer Beziehung mit Gott redet. Im Islam ist es auch interessant, da tut man Gott definieren. Gott ist nicht einfach Gott, Allah. Also Allah ist das arabische Wort für Gott. Das nehmen auch arabische Christen, Allah. Aber die Frage ist immer, wie füllt man den Begriff? Und das ist interessant, Sura 112 tut das uns sehr gut aufzeigen. Das heisst, er ist Allah, der Einzige. Und dann heißt es im Vers 3, er zeugt nicht und ward nicht gezeugt und keiner ist ihm gleich. Das heißt, das Entscheidende ist, ein Muslim tut sich distanzieren, dass Gott kein Sohn kann haben und er nicht kann Vater sein. Was ein Muslim immer sagt, ist, Allah ist grösser. Er sagt nicht, Allah ist gross, Allahu Akbar. Das heisst grösser. Und das ist immer in einer Definition, wenn man sagt, etwas ist grösser als, dann muss man ja das als etwas sagen. Und das ist eigentlich als Abgrenzung zum Judentum und christlichen Glauben gedacht. Der Allah kann aber auch eine ganz besondere Eigenschaft. Weil er ja so gross ist, ist er auch grösser als sein Wort, das er sagt. Das heisst, er kann seine Aussage jederzeit ändern. Koran, Sura 206. Und er kann unabhängig entscheiden, wie er will. Sura 5, 18 und 16, 93. Also Allah ist grösser als alles, darum kann er alles. Darum kann er sich auch anders entscheiden, als er es zuerst gesagt hat. Wir Christen haben da ganz ein anderes Bild von Gott. Für uns ist Gott ein Vater und wir werden als seine Kinder aufgenommen. Es gibt ja das Gleichnis vom barmherzigen Vater mit seinen zwei Söhnen. Einer, der weggeht und einer, der daheim bleibt. Ich habe das auch noch ein Büchlein geschrieben, das heisst «Der barmherzige Vater». Und es wird so gut aufgezeigt, wie Gott eigentlich an einer Beziehung interessiert ist mit uns. Dass ihm das wichtig ist, dass er barmherzig ist. Im Lukas 6, 36 heisst, «Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist». Also ein Bild vom Vater und wir sind sein Kind. Das geht im Islam nicht. Im Islam ist der Begriff Vater für Gott eine Gotteslästerung. Und Jesus göttliche Attribute zuzusprechen, geht auch im Judentum nicht. Das höchste Gebot bei den Juden ist, kein Gott neben Gott zu haben. Oder niemand neben Gott zu verehren. Da geht also auch Jesus und der Heilige Geist nicht. Und darum, wenn man das so anschaut, merken wir haben ein unterschiedliches Verständnis von dem, wie die absolute Autorität aussieht. Für uns Christen ist es die Einheit von Vater, Sohn und Heiligen Geist, wo alle genau das Gleiche wollen. Wenn der Sohn etwas will, das für den Vater, der Heilige Geist, wenn der Heilige Geist etwas tut, macht er das genauso wie der Sohn und der Vater. Die Einheit, die ist unser Monotheismus, weil sie nur eine Meinung haben, eine Autorität. Und das geht aber im Islam nicht, weil man sich bewusst davon distanziert, weil man sagt, nein, Allah kann keinen Sohn haben. Also das funktioniert nicht. Und im Judentum geht das nicht, weil Gott nicht Mensch werden kann. Er kann nicht so nahe kommen zu uns. Er kann nicht unter uns sein. Man kann nicht, ein Mensch kann göttlich so in sich tragen, wie Jesus das von sich behauptet hat, dass er eins ist mit dem himmlischen Vater. Und darum merken wir haben zwar einen Monotheismus, eine absolute Autorität, aber ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie das aussieht.
Wir haben also goldige Regeln, die anders aussehen, und wir haben auch einen Monotheismus, der ein bisschen anders aussieht. Wie sehen denn die drei Religionen den Weg der Erlösung?
Das ist auch interessant. Wir haben ja gesagt, ein Jude hat seine Seele und er lebt auf dieser Erde. Und die Seele kommt dann ja wieder entweder in Existenz auf die Erde oder wird wieder bei der Auferstehung, wenn das kommende Königreich wieder auf die Erde zurückkommt, neue Existenz erhalten. Ein Jude kann ja eigentlich seine Seele nicht verlieren. Und darum ist er sehr pragmatisch. Das heisst, er schaut einfach, wie es geht mir, wenn ich will ich Gesetze einhalten und wenn es mir gut geht, dann ist Gott mit mir im Moment zufrieden. Und wenn es mir schlecht geht, dann ist Gott nicht zufrieden. Dann muss ich mich mehr um Gebrüche und Gesetze kümmern. Das heisst, durch das Einhalten von Gesetzen und Gebrüchen komme ich einen unmittelbaren, nicht einen zukünftigen, wie Christen glauben, sondern einen unmittelbaren Segen jetzt über. Das Wichtigste ist einfach, das erste Gebot darf nicht gebrochen werden. Im Islam ist es anders. Im Islam tut man sich Allah unterwerfen, weil man dann darauf hofft, dass er sich barmherzig erweist über mich selber und drum mich dann ins Paradies nimmt. Wofern Allah natürlich die freie Entscheidung hat, ob er dann das will oder nicht will. Im christlichen Glauben sieht es so aus, dass wir Jesus in unser Leben einladen. Wir werden das Kind vom himmlischen Vater und wir werden Schritt für Schritt durch den Heiligen Geist verändert. Ein ganz anderer Weg, um da umzugehen. Der grosse Unterschied liegt darin, im Judentum und Islam ist der Fokus auf den Gebot. Ich habe mir ein Buch gelesen von Ilya Havemann. Das schreibt er, wie werde ich Jude, hat das sehr treffend auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wir Juden, wir leben nicht nach dem Gesetz, aber mit dem Gesetz. Ein feiner Unterschied in dem, dass man lernt, mit dem Gesetz zu leben, wo man eben dann lernt, wie kann ich leben, dass Gott mir gegenüber gnädig ist, mich segnet und Gesetz kann einhalten, aber dass ich meinen Weg finde, wo es dann noch so gut geht wie für mich. Er hat das mal so verglichen dort drin mit Juden. Wenn im Judentum zum Beispiel würdest du auf einem Rasen betreten verboten, dann für uns ist es eher klar, wir würden einfach nicht da drauf gehen. Ein Jude geht anders an und würde dann fragen, ist das wirklich Rasen, was da ist? Ah, nein, da hat so viel Unkraut drin, das ist gar keine Rasen, also kann ich drauf gehen. Ein anderer sagt, ein anderer Rabbi würde sagen, ja, aber da heisst es Betreten verboten. Betreten ist nur, wenn man Schuhe anhat, aber wenn man mit den Socken drüber läuft, dann ist das ganz anders. Wir merken, das ist eine andere Interpretationskultur, die im Judentum herrscht. Das heisst, Leben mit den Gesetzen. Wenn man jetzt im Judentum fragt, wie viele Auslegungen gibt es zu einem Bibelvers, dann gibt es so den Spruch, es gibt pro Bibelvers 70 verschiedene Auslegungen. Und darum leben Juden mit verschiedenen Auslegungen nebeneinander. Aber solange es mir gut geht, ist das alles okay. Und darum kann man eine ganz andere Vielfältigkeit leben im Judentum. Also ein anderer Weg von Erlösung. Also ich muss mich ja nicht für etwas profilieren für die Zukunft, sondern ich lebe jetzt einfach und suche meinen Weg und ob das aufgeht. Auch noch interessant ist, dass Juden manchmal formulieren, wir lieben die Tora. Und nicht formulieren, wir lieben Gott. Also es ist das Gesetz, das sie lieben, sich mit dem zu beschäftigen und das auszulegen. Im Islam auch der Fokus auf den Gebot. Ist auch beim Jüdischen so, je jüdischer man wird, desto mehr Gebot muss man einhalten. Im Islam ist das auch so, man hat immer mehr Regeln und das ist ja das Faszinierende, wieso jetzt so viele Christen auch zum Islam wechseln. Weil im Islam, da sagt der Imam alles, was man machen muss. Es wird alles für einen bestimmt, man hat nicht die Freiheit, wo man muss entscheiden, was man selber als richtig empfindet, sondern da entscheidet jemand für einen. Und da hat ein Mann, die Asraf, der ist auch eine konvertierte Muslimin. Sie hat dann da einen gefragt und hat gefragt, wie ist das jetzt, wenn ich heisses Wasser in Abfluss kippe? Kann ich das noch? Weil ich habe gehört, dort unten sind Dschinn, das sind Geister, und die würden sich ja dann verbrennen, wenn ich das in Abfluss würde schütten. Und dann sagt der als Antwort, ja, verschütte nie kein heisses Wasser in die Kanalisation oder auf die Erde. Da die Erde mit Bewohnern gefüllt ist es möglich, dass es das heisse Wasser auf die Rasse der Dschinn, also auf Geister, oder auf ihre Jungen treffen könnte, wodurch verursacht werden kann, dass manche von ihnen Rache nehmen. Darum gibt er ihr den Rat, lass Wasser immer abkühlen, bis es kalt worden ist. Klar, das ist, macht nicht jeder Muslim. Aber man merkt, je mehr man, je nachdem, in gewissen Richtungen ist, desto komplizierter wird's. Und das ist der Unterschied zum christlichen Glauben. Im christlichen Glauben liegt eigentlich der Fokus nicht auf Gesetz, sondern auf eine Person. Nämlich Jesus. Und es ist ein ganz anderes Bild, wie Jesus uns hilft. Der David hat das so gut beschrieben im Psalm 25, 15, dort sagt er, meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netz lösen. Spannend, wenn ich natürlich mit meinen Füßen irgendwo verhangen bin im Netz, dann würde ich auf die Füße aber schauen, wie ich jetzt da rauskomme. Nein, die Aufforderung ist, auf Jesus zu schauen und dann tut Gott das Problem für uns lösen. Das hat auch Jesus zum Nikodemus gesagt, als er zur Nacht gekommen ist. Da hat er gesagt, wie die Schlange erhöht worden ist in der Wüstenwanderung, so muss ich erhöht werden. Das heisst, wer auf ihn schaut, da tut Jesus oder Gott und der Heilige Geist unsere Füße aus dem Netz lösen und uns freisetzen. Ist ein anderer Fokus, nicht auf die Füße zu schauen, nicht auf Gesetz zu schauen, sondern auf Person, Jesus. Und wenn ich mich nicht um Gesetz drehen, sondern um Jesus, habe ich einen ganz anderen Fokus. Das heisst, ich werde frei. Ich habe einen Blick frei weg von mir. Ich sehe Jesus. Ich sehe andere Personen. In den meisten Religionen möchte man Macht über sich gewinnen oder über andere. Das ist so der Wunsch, denen sein wie Gott. Dabei geht aber Persönlichkeit verloren und man wird instrumentalisiert. Aber bei Jesus geht es um etwas ganz anderes. Da geht es um eine Entfaltung von meinen Gaben, von meiner Persönlichkeit, damit wir einander können ermutigen, einander zudienen, einander helfen. Im Islam und Judentum ist das Kollektiv sehr wichtig. Bei den Christen ist für uns der Fokus auf Jesus sehr wichtig. Wir haben einen riesigen Unterschied. Und der riesige Unterschied liegt in der bedingungslosen Liebe von Gott. Jesus liebt mich nicht, weil ich etwas da oder nicht da, sondern Jesus liebt mich, weil ich bin, weil ich Mensch bin. Das ist das, was allen Menschen das erste Mal gilt. Und er möchte, dass man die Liebe zu ihm erwidert. Das ist das Geheimnis vom christlichen Glauben. Klar kann man die Liebe ignorieren und dann trifft sie einmal nicht und sie hilft einmal nicht. Aber wer offen ist und sich darauf einlässt und das erwidert, der erlebt einen unerhörten Reichtum bei Jesus, weil er merkt, er ist zuerst geliebt worden von Jesus und er darf zurücklieben. Es gibt sogar noch eine höhere Zuspitzung in dem Sinn. Göttliche Vollmacht ist der Verzicht auf Macht, weil nur dann Liebe erfahrbar ist und erwidert werden kann. Das ist das Bild vom Kreuz. Jesus verzichtet auf alle Durchsetzungsmacht, die er hat als Gott, weil er weiss, wenn ich euch zeige, wie fest ich euch gerne habe, Dann könnt ihr euch einlassen auf die Liebe und könnt die erwidern. Das ist das, was wichtig ist. Und das ist auch das, was uns herausfordert, die Liebe zu leben gegenüber Juden, Christen und Muslimen.
Ganz herzlichen Dank, Hans-Peter Obrecht. Hochspannend. Juden, Christen, Muslim, drei Wege und ihr Exil. Wir haben verschiedene Aspekte angeschaut. Jetzt können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich in diese Sendung eingeben. Vielleicht haben Sie eine Frage, vielleicht brennt auch irgendetwas noch, wo Sie mit Juden oder Muslimen erlebt haben. Oder vielleicht haben Sie auch sonst noch etwas erlebt, was Sie gerne mitteilen möchten. Die Telefonnummer ist jetzt 043 501 22 22. 043 501 22 22. Telefonnummer, um jetzt direkt in die Sendung anzurufen, 043 501 22 22. Es geht um Juden, Christen und Muslim, drei Wege und ihr Exil. Ja, die Leitungen bleiben weiterhin offen. Sie können sich jederzeit in die Sendung eingeben. 043 501 22 22. Wir sind im Gespräch mit dem Hans-Peter Obrecht. Er ist mit seiner Frau, Anne-Marie, zu Fuß von Basel nach Jerusalem pilgert und ist auch vielen Juden, Christen und Muslimen begegnet. Wir haben verschiedene Aspekte angeschaut. Wie sehen die drei Religionen das Sterben und das Paradies? Wie sehen sie den Monotheismus, den einen Gott? Und wie tun sie auch die goldenen Regeln auslegen? Wir haben auch über die verschiedenen Wege der Erlösung geredet. Herr Obrist, wie sieht jetzt das aus mit den Schriften? Jede Religion hat auch Schriften mit verschiedenen Autoritäten. Können Sie uns darüber noch etwas sagen?
Das ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass das Schriftverständnis unterschiedlich ist von den Juden, von den Christen und von den Muslimen. Wenn wir bei den Juden schauen, dann gehen wir oft davon aus, dass was wir, bei uns im Alten Testament, wie wir das bezeichnen, im ersten Teil der Bibel, dass das für die Juden alles gleichwertig ist. Aber für sie ist das nicht alles gleichwertig, sondern für sie sind die ersten 5 Bücher Mose heilig, also Tora. Wenn man in eine Synagoge geht, sehen wir immer voran den Tora-Schrank. Und dort drin sind nur Tora, da sind die anderen Bücher eigentlich nicht drin bewahrt. Und das ist wichtig, dass man versteht, das Judentum konzentriert sich auf die 5 Bücher Mose. Das heisst, in einem Jahr liest man auch die ganzen 5 Bücher Mose in der Synagoge durch. Und dann tut der Talmud auslegen, was man versteht von der Tora. Und das ist eine riesige Diskussion von allen Rabbinern. Und dann gibt's das, was noch ist, was wir auch als Altes Testament bezeichnen, das nennen sie Tenach. Das sind dann noch die Tora, Propheten und Schriften. Das ist ein bisschen anders aufgelistet. Und das gilt aber weniger hoch dann die Propheten und die Schriften als Tora. Das ist dann so, dass dann das eben ganz anders ankommt als bei uns. Wir tun dann gerne zum Beispiel etwas aus den Propheten begründen, wenn wir etwas sagen wollen oder diskutieren mit Juden. Für sie muss man aber aus der Tora raus das begründen, weil das ist für sie heilig. Auch anders ist bei ihnen im Schriftverständnis, dass sie sagen, im Talmud, das ist die ganze theologische Diskussion über diese Stelle. Das heißt, es ist viel wichtiger, was der letzte Rabbiner gesagt hat zu dem Ganzen, weil der hat ja alles können lesen und dann seine Weisheit umsetzen. Also, Juden haben ein anderes Schriftverständnis. Wichtig ist Tora. Die einen jüdischen Gruppierungen akzeptieren nur die 5 Bücher Mose. Und das, was man eigentlich in der jüdischen Schule lernt, das sind die Auslegung zu den 5 Büchern Mose. Das ist der Talmud mit verschiedenen Unterbüchern natürlich noch. Aber man tut weniger die biblischen Geschichten lesen. So kann es also sein, dass manchmal Juden im persönlichen Gespräch von Geschichten gar nicht so viel Ahnung haben von der Bibel, weil sie sich mit denen viel zu wenig auseinandergesetzt haben. Sie setzen sich mit den theologischen Diskussionen auseinander. Und im Islam ist es wichtig, dass wir den Koran haben, und der Koran ist nur in der arabischen Version gültig. Also jede Übersetzung hat keine Gültigkeit. Und dann kommt es darauf an, welche Übersetzung man nimmt, um den Koran zu studieren. Ich empfehle jedem, vielleicht mal so einen Koran auch zu lesen. Aber die auf der Straße verteilt werden, das sind manchmal Koran, wo nicht klar ist, was steht denn wirklich im Koran oder nicht im Koran. Es gibt eine Übersetzung, die ist vom Rudi Parret. Das ist eine wissenschaftliche Ausgabe vom Koran. Er tut auch mit der Tradition das übersetzen. Weil wenn man den Koran liest, vom Arabischen, das sagen so einige gut Arabisch können, ein Drittel versteht man sehr gut, ein Drittel ist schwierig zum Verstehen und ein Drittel ist bis unverständlich, wenn man nicht Tradition würde zunehmen, wie man das müsste verstehen. Und er tut das eben in seiner Koranausgabe in Klammern setzen, was nachher eben die Tradition dazu gesagt hat. Und dann, auf einmal merken wir, da werden Sachen meine reingenommen, damit man den Koran so versteht in unserer Sprache. Und ein Muslim, der tut den Koran nicht studieren, er tut ihn rezitieren. Das heisst einfach aufsagen. Nicht das Verstehen vom Koran ist wichtig und ist eine gute Tat von Gott, sondern eine gute Tat von Gott, wenn ich das rezitieren kann, wenn ich das wiedergeben kann. Und darum können ganz viele Muslime können Koran suren auswendig, aber über den Inhalt tut man nicht diskutieren und man tut nicht darüber nachdenken. Das ist eine andere Art von Umgang mit Schriften. Der Koran ist dann das Wichtigste, aber gerade so wichtig sind die Hadithen. Zum Beispiel ein Al-Buhari, wo man im Reklamverlag kaufen kann, die Sammlung der Hadithen, wo eben so Sachen zum Ausdruck kommen, was dann eigentlich der Mohammed noch gesagt und verstanden hat. Oder man zumindest kann sagen, was sein Umfeld nachher so verstanden hat und mitgenommen hat aus der ganzen Sache. Und dann gibt's natürlich im Islam nachher noch auch die Lebensgeschichte vom Mohammed. Da würde ich empfehlen, den Ibn Hisham zu lesen, weil das ist der, der es am zuerst geschrieben hat, also eigentlich die ursprüngliche Version ist. Und für einen Muslim gilt alles, was der Mohammed gemacht hat, das ist so, wie man es heute muss machen. Und darum ist es noch schwierig, wenn wir sagen, im Koran steht das ja gar nicht. Ja, aber es steht entweder dann in der Hadithe oder es steht im Lebensbild von Mohammed und hat die gleiche Autorität, weil der Mohammed ja das ja so gemacht hat. Ist interessant, dass der Mohammed fast ein bisschen göttliche Attribute überkommt. Wenn wir jetzt in Pakistan schauen und wenn jemand etwas lästert oder etwas sagt über den Mohammed, dann wird das als Gotteslästerung bezeichnet. Also da rutscht ja der Mohammed fast in einen göttlichen Status, obwohl man als Muslim das natürlich nie für sagen. Aber das ist interessant in dem ganzen Zusammenhang, wie man so mit Schriften umgeht. Für uns Christen ist natürlich die Bibel sehr wichtig. Und da würde ich jedem empfehlen, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen, sie zu lesen. Und wenn man noch nie die Bibel gelesen hat, dann würde ich anfangen im Johannesevangelium und nachher die Apostelgeschichte und dann vielleicht das Lukasevangelium, so dass man verschiedene Berichte mal mit reinkommt. Wir Christen gehen davon aus, dass Jesus uns wieder zurückgebracht hat auf die ursprüngliche Auslegung der Schriften. Wo ja Jesus dort gelebt hat, in Nahen Osten, da haben ja die Pharisäer und Sadduzäer das auch anders verstanden. Das heisst, es hat sich eine andere Auslegung entwickelt und Jesus kommt zurück auf die ursprüngliche Auslegung. Er sagt zum Beispiel, ja, ursprünglich ist es nicht so gedacht gewesen, aber Gott hat dann das Gesetz gegeben, zum Beispiel, weil ihr so hart gewesen seid in eurem Herzen, dass zum Beispiel um die Scheidung gegangen ist. Und so merkt man ja, dass Jesus zurückführt auf die ursprüngliche Interpretation. Und in einer Grosszügigkeit und Barmherzigkeit, wie man sie bei der Ehebrecherin sieht, dass er sagt, ich verurteile dich nicht, aber mach es nicht mehr. Also es braucht eine innere Umkehr, eine Wandlung hin zu Jesus. Und darum ist es wichtig, sich mit dem Buch auseinanderzusetzen. Dazu gibt es auch in der katholischen Kirche verschiedene Bibelgruppen, wo man sich mit dem Wort auseinandersetzen. Ich bin so verschiedene so Immanuel-Bibelgruppen. Und wir diskutieren darüber, was ist denn da gemeint, was steht denn da drin. Und das hilft einem weiter, das besser zu verstehen. Im Austausch lernt man etwas kennen, wie andere das verstehen, wie das eben auch so zu uns kann sprechen. Oder man kann verschiedene Bücher lesen. Aber da würde ich empfehlen, wirklich sich mit der Bibel auseinandersetzen und den Mut zu haben, auch mal einfach drin zu lesen und weiterzukommen.
Jetzt haben wir doch einige Stichworte angeschaut, wo wir sehr verschiedene Auffassungen haben. Gibt es dann auch etwas, wo wir wirklich miteinander begegnet, wo wir das Gleiche verstehen auch?
Wir alle gehen von der absoluten Autorität aus. Und das ist wichtig. Was wir gemeinsam haben, eigentlich ist Tora. Das ist das Buch, wo wir gemeinsam haben. Wofern der Islam zwar sagt, dass sie auch auf Tora sich berufen und das Injil, das sind die Evangelien, aber nachher sagen, alles, was am Koran widerspricht in den Inhalt, das haben die Juden und Christen gefälscht in der Tora oder in der Bibel. Aber an und für sich das Buch, das wir gemeinsam haben, ist Tora. Und ich glaube, wir alle haben auch gemeinsam, dass wir wirklich möchten, mit Gott einen Weg gestalten, und das ist wichtig. Und wichtig ist auch, dass wir einander nehmen, so wie der andere jetzt gerade ist, und versuchen dann zu verstehen, auch wenn man eine unterschiedliche Meinung hat. Manchmal denkt man, das geht doch gar nicht. Aber in der Politik geht das auch. Man kann eine ganz rechtsgerichtete Meinung haben oder linksgerichtete Meinung haben. Und man muss nicht das andere gut finden, damit man miteinander unterwegs ist, sondern man kann gemeinsam um etwas ringen. Und in der Religion ist das auch so, man kann unterschiedliche Schlüsse kommen, man muss das einfach stehen lassen und man muss auch einen gemeinsamen Kompromissweg finden, wenn man miteinander unterwegs ist. Und natürlich mit so vielen Leuten, die jetzt immigrieren und Muslim sind, heisst das, wir entwickeln natürlich auch in der Schweiz wie im Nahen Osten Parallelgesellschaften. Wir haben gewisse Sachen parallel und dann gibt es Sachen, die wir müssen einigen müssen. Das machen wir nicht parallel, da haben wir unsere gemeinsamen Normen.
Jetzt gibt es ja Muslime, die von Jesus träumen. Wir hören da ganz viele Geschichten, die dann auch sich für Jesus entscheiden. Es gibt aber auch andere Christen, die Muslim werden. Es gibt Juden, die Jesus kennenlernen und sich für ihn entscheiden. Messianische Juden auch. Es gibt auch Juden, die sich taufen lassen. Aber es gibt auch Christen, die Juden werden. Gibt es auch zwischen Muslim und Juden?
Ja, das gibt's auch. Das hängt meistens, die meisten konvertieren aus Grund von der Liebe, weil sie jemanden kennengelernt haben, wollen heiraten. Und man kann nur heiraten, zum Beispiel im Nahen Osten, wenn beide Ehepartner die gleiche Religion haben. Das geht ja bei uns mit unterschiedlichen Religionen, weil wir es zivilstandsamtlich machen. Im Nahen Osten ist das der Kirchen übergeben. Das heisst, die Kirche tut Trauen scheiden und Zivilstandsrecht lösen. Und das haben wir ja anders, darum ist es da möglich, interkonfessionelle Heiraten zu haben, im Nahen Osten nicht, also muss man konvertieren. Und das gibt es in alle Richtungen herum. Die Frage ist immer nur, was war das Motiv gewesen, wieso das jemand gewechselt hat? Viele, die zum Islam wechseln, da ist es oft, sie kommen mit unserer Gesellschaft von der freien Entscheidung nicht zu Rang. Und wenn da auf einmal jemand sagt, was gut und was böse ist und wie man es muss machen, dann ist das für sie wie ein Halt im Leben. Und viele sind auch angetan von diesen familiären Clan-Strukturen, wo man aufgenommen wird. Das Zweite, was sie manchmal aber dann nicht bedenken, wenn man dann aufgenommen ist in Clan, dann ist natürlich dann Beziehung innerhalb des Clan anders. Dann ist man nicht mehr der Gast, sondern ist man dann der, der bedient. Und das sind so Sachen, die dann manchmal erst spät realisiert werden. Es gibt ja aber auch Juden, die glauben, dass Jesus der jüdische Messias ist. Und da im Judentum ja gilt, man darf das erste Gebot nicht brechen, also kein Gott neben Gott verehren. Und Jesus ja göttliche Attribute hat oder göttlich ist. Und man ihn verehrt, ist das für Juden, das ist der absolute Gau. Also das heisst, für Juden ist es schlimmer, am schlimmsten, wenn jemand anfängt an Jesus zu glauben. So sagt der Rabbiner Berger von Deutschland, wenn jemand möchte Juden zu Jesus führen, das ist schlimmer als Holocaust oder ist Fortsetzung vom Holocaust mit anderen Mitteln. Warum? Weil dann die jüdische Seele verloren geht und der Hitler hat nur können, den Leib verderben, aber die Seele nicht. Und darum ist das viel schlimmer. Und wenn jetzt jemand zum Glauben kommt, aus einer jüdischen Familie, dann kann es passieren, dass die Familie die Person ausstößt. Aber das passiert natürlich auch, wenn zum Beispiel in einer orthodoxen Familie jemand säkular wird in Israel, dann wird er von der Familie und der Gesellschaft auch ausgestoßen. Wir können uns das gar nicht so richtig vorstellen in der Schweiz, aber im Nahen Osten lebt man sehr in Clans und Subkulturen. Also auch die Schulen sind getrennt. Man hat jüdische Schule, man hat muslimische Schule. Also man tut das alles trennen. Und von dort her ist das natürlich, wenn jemand aus dem sozialen Gefüge rausgeht, ist das eine schwierige Situation. Viel schwieriger als bei uns. Bei uns ist der Staat viel stärker und hilft dann diesen Leuten und dort eben nicht. Und da merkt man, das sind so Schwierigkeiten, die zwischeneinander herrschen. Es gibt aber auch sehr tolerante Familien miteinander. Das hängt wieder von der Familie ab. Zum Beispiel im Dorf Shalom in Israel, wo Muslim und Juden miteinander leben und jeder lebt seinen Glauben auf seine Art und Weise und man zeigt, dass man tolerant ist miteinander. Also es gibt alles, so, man kann es aber wieder nicht einfach so sagen, es ist so oder so und wir müssen immer ein bisschen schauen, was es dann gibt und das miteinander vergleichen.
Wir Christen sind ja überzeugt, dass Jesus alle Sünden auf sich genommen hat, uns alles vergeben hat und dass er die Liebe ist. Und von dem her wäre es ja auch für die anderen Religionen nur ein Gewinn, Jesus kennenzulernen. Was haben jetzt die Muslime und die Juden für ein Zugpferd, wo sie können sagen, drum müsstet ihr jüdisch werden oder muslimisch, weil nur dann könnt ihr glücklich sein.
Juden selber fordern nicht Juden eigentlich nicht auf, zum Konvertieren, sondern sie haben einen anderen Weg entwickelt. Sie sagen, es gibt eine Version, also ein Nicht-Jude kann ja auch gesegnet sein im Leben vom Gott Israels, wenn er einfach das daran haltet, an die grossen Grundlinien, wo das Judentum auf die Welt gebracht hat. Darum gibt es die 7 Gesetze Noahs, das sind einfach so Gesetze, wo man nicht umbringt, nicht lügt und so ein paar Sachen. Und wer das macht, der wird gesegnet. Also muss er ja gar nicht Jude werden, er kann ja das so leben. Er ist dann auch nicht verpflichtet, all die strengen jüdischen Gebote zu halten, er hat ja auch keine jüdische Seele. Von dort her, das Judentum lässt nicht ein zum Konvertieren. Und im Islam ist es ein bisschen anders. Der Islam, der versteht natürlich so, wer nicht sich Allah unterwirft, der kommt in die Hölle, so wie es dann beschrieben wird. Und darum sind sie auch der Überzeugung, alle zusammen sollen zum Islam konvertieren. Ich habe mich ja mit diesen Religionen sehr stark auseinandergesetzt. Ich habe auch Bücher gelesen von jüdischer Seite, was im christlichen Glauben alles falsch ist. Und ich habe gemerkt, die können recht gut argumentieren. Und ich habe mir dann überlegt, warum konvertiere ich dann nicht zum Judentum? Und der entscheidende Punkt ist beim Judentum, man kann ja eigentlich nicht, ich werde Jude, wenn ich konvertiere. Sondern ich komme, wenn ich konvertiere, komme ich eine jüdische Seele über. Also es bin ja nicht eigentlich ich. Und nachher ist es eine Summe von verschiedenen Existenzen. Das heisst, meine Persönlichkeit ist eigentlich gar nicht mehr wichtig. Und von dort her merke ich, das ist nicht ein Weg, der mir entsprechen tut. Für andere kann es das entsprechen, weil sie in dieser Gesellschaft leben und aufgewachsen sind. Aber das ist jetzt für mich so die Situation, wieso ich für mich der jüdische Glaube nicht interessant ist zum Konvertieren. Wer konvertiert als Nicht-Jude zum Judentum? Also wer Jude ist nur, wer eine jüdische Mutter gehabt hat zum Zeitpunkt von seiner Geburt. Alle anderen, auch wenn der Vater Jude gewesen ist oder Grosseltern Jude gewesen, die müssen alle eigentlich konvertieren nach dem Judentum, noch zum Judentum. Und dann kommt man, wenn man konvertiert ist, die jüdische Seele kommt dann auf einem und die begleitet einen dann das Leben lang. Aber es bin nicht ich und ich komme einen neuen Namen über und der heisst das Ben Abraham oder Bat Sarah. Und das heisst, ich bin eine Tochter vom Abraham oder von der Sarah. Das heisst, immer an meinem Namen an sieht man auch, ich bin kein richtiger Jude. Man kann eigentlich gar nicht richtig Jude werden, wenn man nicht Jude ist. Das ist sehr interessant. Also das finde ich etwas, wo mich nicht anmacht und einlässt. Und beim Islam ist es mehr so, dass das Unterwerfen, das Knechtische, das überkommt. Also Allah ist absolut und wir sind Sklaven. Also wenn man Muslim ist, ist man Sklave von Allah. Man unterwirft sich ihm 5-mal am Tag, aber eigentlich mit ihm reden, ihm das Herz ausschütten, das macht man eigentlich nicht, sondern man macht den Ritus. Und es ist interessant, das Mittagsgebet hat der Mohammed gesagt, wer das auslässt, einmal auslässt in seinem Leben, der landet in der Hölle. Also das ist ein Glaube, der sehr stark auf Druck basiert. Und da gefällt mir die Liebe und die Barmherzigkeit, wie sie uns Jesus offenbart, vom himmlischen Vater, entspricht mir viel mehr, wo er mich annimmt als ich das Kind, sich bewusst ist, dass ich in einem Wachstumsprozess bin, dass ich nicht alles richtig mache, dass ich Fehler mache, aber in seiner Grosszügigkeit die Fehler vergibt und mir wieder auf die Beine hilft, wieder neue Wege geht und mich Schritt für Schritt führt durch den Heiligen Geist. Das ist für mich etwas Befreiendes. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt, den wir oft verlernen, wir kommen mit Juden und mit Muslim kommen wir nicht richtig über den Inhalt ins Gespräch, weil wir es falsch anpacken. Weil wir oft in ein Streitgespräch hineinkommen, weil wir meinen, wir müssen da etwas, ich sage es jetzt mal ganz krass, denunzieren oder dämonisieren von den anderen. Sagen, das ist bei euch falsch und das ist bei euch falsch und das ist bei euch falsch. Und damit kommen wir nicht in ein einladendes Gespräch und reden aneinander vorbei und das hilft überhaupt nicht weiter. Viel hilfreicher ist, wenn wir mal auch unter Christen miteinander aufeinander zugehen und mal fragen, wie verstehst denn du deinen Glauben? Kannst du dir das mal formulieren? Und dann kann man selber formulieren, wie man es versteht und beim anderen nicht Appell überbringt, sondern vielmehr tu das, was man selber erlebt hat, mehr ermutigend einzuladen. Das ist ein anderer Aspekt. Vor allem habe ich gehört, der hat das so gemacht, der hat auch andere gefragt, gerade so mit Muslimen dann, oder mit anderen, wo es aggressiv worden ist, erzähl du mir einmal, was denn du denkst, was ich glaube. Und das Interessante ist, dass dann das so oft so rauskommt, dass er gesagt hat, nein, das glaube ich also nicht. Was du denkst, was ich glaube, das glaube ich gar nicht. Ich erkläre dir jetzt einmal, was ich glaube. Wir reden sehr, sehr viel aneinander vorbei. Auch als Christen reden wir sehr viel aneinander vorbei. Wir hören das Stichwort und interpretieren das wieder wie beim Buch. Wir machen unser Bild mit unserem Hintergrund, mit unseren Erlebnissen. Und sofort sind wir in einer Konfliktsituation, anstatt in einer Situation, wo wir einander erklären können und zu verstehen, was wir wirklich auch glauben und was unserem Leben Hoffnung gibt und Mut gibt. Also dort würde ich einladen, wir müssen lernen, neu miteinander zu formulieren. Was ich auch gelernt habe in der Erwachsenenbildung, ich habe einen Vortrag gehalten über das Thema, ich meine, ein freies Thema müssen wählen. Und ich habe das Thema gewählt, der Mensch, ein Gedanke Gottes. Als ich nur schon den Titel gesagt habe, habe ich in der Klasse einen Aufruhr gehabt. Weil die gesagt haben, nein, es ist umgekehrt. Gott ist ein Gedanke von den Menschen und nicht der Mensch ein Gedanke von Gott. Und dann hat die Lehrerin müssen einschreiten und gesagt, also, jetzt müsst ihr dem zuerst schon mal zulassen, der hat noch gar nichts gesagt, oder? Gut, und dann muss sie mich bewerten, auf wie ich jetzt das übergebracht habe, und dann sagt sie mir etwas ganz Wichtiges, und das hat mein Leben sehr geprägt. Sie hat gesagt, sag du nicht, Bibel sagt, sondern sag du, so wie ich Bibel verstand. Damit hat dein Gegenüber auch die Luft, Bibel ein bisschen anders zu verstehen, wenn sie es lässt. Und ich kann mir dann sagen, das ist eine tiefe Wahrheit. Wie oft tun wir mit unserer Interpretation etwas über einen anderen hineinstülpen, anstatt, dass wir den Raum geben, dass er seine Sicht kann sagen, ich meine Sicht kann sagen. Und klar, jeder muss für sich entscheiden, was er am Schluss will wahrhalten oder für ihn wahr ist. Aber dass man nicht gerade von Anfang an den anderen in eine Kategorie reintun. Und da machen wir sehr, sehr viele Fehler in der Kommunikation miteinander. Über Kulturen auseinander.
Vielen herzlichen Dank, Hans-Peter Obrist. Wir haben noch ganz kurz Zeit, wenn jetzt noch eine dringende Frage brennt oder auftaucht ist, können Sie die noch stellen. Telefonnummer 043 501 22 22. Und jetzt ist jemand mit uns verbunden. Grüezi wohl, herzlich willkommen.
Das ist Marlies Weber. Grüezi, Frau Rellstab. Darf ich mit dem Herrn Obrist eine Frage stellen?
Er hört sie gerade, ja.
Ja. Ich habe viel Kontakt mit einem Moslem, den ich als syrischer Flüchtling schon länger betreue. Und im Großen und Ganzen ist er nämlich sehr enttäuscht von seinem Islam und sagt manchmal, er will überhaupt nichts mehr zu tun haben mit dem, nach dem, was da im Nahen Osten mit IS und alles passiert. Wenn wir diskutieren, ist ja das Problem auch eben Jesus als Sohn Gottes. Und ich sage nochmal, wenn der Islam sagt, Allah ist der Größte, ist er doch auch grösser als der Mohammed, oder? Als der Prophet. Aber, dass er einfach Gott so darstellt, dass er nicht einen Sohn haben als Jesus, kann ich das einmal nicht verstehen und sagen, dass es so. Haben Sie ein anderes, besseres Argument, dass ich das einmal richtig erklären kann?
Ja, grüezi, Frau Weber.
Und übrigens darf ich noch sagen, das ist höchst interessant, der Vortrag, den Sie jetzt gehabt. Und vielen, vielen Dank für alles, das, was Sie da erzählt haben und zeigt von Ihrem riesengroßen Wissen, das Sie haben in diesen Religionen.
Danke vielmals.
Vielen Dank.
Also das Thema, dass natürlich das schwierig ist, zu verstehen, dass es Gott auch möglich ist, als Mensch zu erscheinen. Das kennen wir im Judentum und das kennen wir im Islam. Das Argument ist natürlich, wenn ja Allah alles kann, wieso soll es ihm dann nicht möglich sein, auch als Mensch auf die Welt zu kommen? Aber Sie können die Frage natürlich nicht so beantworten, dass es man das kann belegen oder dass er das noch so kein Gegenargument hat, sondern es ist eine offene Frage, die man mit auf den Weg geben muss. Und er muss selber sich das überlegen, ja, wenn ja Allah alles kann, dann kann er auch das. Dann kann er uns auch als Mensch begegnen. Und was man natürlich kann sagen, schau, ganzen Haufen haben Visionen von Jesus. Und da kommt auch Jesus denen im Traum entgegen und weist sie immer auf Christen, die ihnen dann den weiteren Weg weisen. Und von dort her kann man nur sagen, für mich ist es auch möglich, dass Gott kann auf die Welt kommen, Jesus, und uns Menschen abzuholen. Tu dich mit dem auseinandersetzen und tu nochmal lesen, was im Neuen Testament steht, um das verstehen, wie denn das Jesus gemeint hat.
Ja, sehr gute
ist das,
Argumentation. Ja, ja.
Was wichtig ist, wenn man miteinander redet über den Glauben, dass wir nicht eine Antwort geben für jemand anderen, wo wir denken, es ist die richtige Antwort, sondern vielmehr eine Frage stellen auf den Weg. Warum soll das nicht möglich sein? Oder? Oder wie könnte das für dich sein? Das ist ganz wichtig, habe ich gemerkt, so im Gespräch miteinander. Auch mit Juden merke ich, das ist wichtig, wir müssen einander Fragen stellen und auch respektieren, wenn man im Moment eine andere Antwort findet. Und schlussendlich ist es der Heilige Geist, der eigentlich jedem Menschen wieder ein Schritt für sich geht und ihm etwas aufzeigen kann.
Ja, gut, haben Sie mir sehr eine gute Antwort gegeben. Danke vielmals, Herr Obrist.
Bitte gern geschehen, Frau Weber.
Ihnen auch.
Und Ihnen
danke.
Alles Gute und Gottes Segen auf dem weiteren Weg. Und viel Freude auch in diesen Beziehungen. Ich finde es wichtig, dass man übrigens mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichem Glauben Kontakt pflegen und hilft und einander ermutigt. Es gibt nichts Besseres. Jesus hat ja auch gesagt, dass wir eben das sollen tun, anderen, was wir selber wünschen. Und das wünschen wir uns alle, dass wir einen liebevollen Umgang haben miteinander. Danke für Ihren
genau.
Anruf.
Ja, danke Ihnen vielmals, Herr Obrist. Alles Gute auch.
Danke.
Ja, da haben wir gerade noch mal jemanden, der mit uns verbunden ist. Grüezi wohl, herzlich willkommen.
Grüezi, da ist Lörch in Luzern. Also meine Frage ist Parallele zu unserem barmherzigen Gott. Wo findet man die beim Islam? Ich höre immer wieder, dass Moslems sagen, auch ihren Gott, Allah ist auch barmherzig. Und so wie wir natürlich den Islam erfahren, ist für mich das sehr schwierig zu spüren. Haben Sie da irgendeine Spur gefunden, Herr Obrist, zum barmherzigen Allah?
Genau, der barmherzige Allah ist eigentlich ist eben nicht eine bedingungslose Liebe, die er hat. Er ist barmherzig dem gegenüber, wo er will. Das ist der grosse Unterschied zum Glauben bei christlichen Glauben. Wir glauben, dass Gott sein Wort gegeben hat und dass er sich an sein Wort haltet. Und was er verspricht, das wird eintreffen. Gottes Wort wird nie untergehen. Und im Islam ist das anders. Der Allah kann entscheiden, wie er will. Er kann barmherzig sein, wem er will und wie er will. Das heisst, ein Muslim kann das ganze Leben lang voll Muslim sein. Und am Schluss hat Allah nicht gerade die Lust, barmherzig zu sein über ihn. Und dann ist er eben nicht barmherzig und verwirft ihn. Das ist eine sehr grosse Tragik, wer sich ganz intensiv mit dem Islam auseinandersetzt. Und das ist jetzt auch etwas, was im Nahen Osten immer wieder kommt, wo Muslime merken, wir bekriegen einander so. Wie können wir da von Barmherzigkeit reden, von Allah, wenn wir so unbarmherzig miteinander umgehen?
Also das wäre dann reine Willkür im Grunde genommen, wie Allah kann handeln. Auch ein Selbstmordattentäter, der ist ja nicht unbedingt erlöst, so wie es der Islam versteht, wenn Allah da kann entscheiden, ja, der eine, der sich selber töten, kommt dann in das sogenannte Himmelreich, was sie auch immer verstehen darunter, und der andere nicht. Also da ist ja absolute Willkür, wenn ich das recht verstehe.
Ja, es ist einfach Willkür in dem Sinn, dass man es nie sicher weiss. Der Mohammed hat gesagt, 72'000 kommen sicher in den Himmel von seinen Nachfolgern und seinen Kriegern. Aber natürlich auf die ganze Masse ist das natürlich ein verschwindend kleiner Teil. Also eigentlich ist das schon eine grosse Tragik, dass die Barmherzigkeit von Allah aus unserer Sicht sehr willkürlich ist. Sie hoffen natürlich, dass sie nicht zu denen gehören, die dann Allah verwirft in dem Moment.
Ja. Okay. Also man muss das immer ein bisschen relativieren, was da auch gesagt wird. Weil ich habe das schon gehört von Moslems, dass auch ihren Allah ja barmherzig ist.
Er ist barmherzig im Sinn, dass er sich ja über die einen erbarmt. Aber er gibt keine Zusicherung, über wen er sich erbarmt. Das ist der Unterschied im christlichen Glauben.
Ja, ja, das sind Nuancen, die Sie dann wahrscheinlich gar nicht so kennen.
Nein, die kennen Sie selber wahrscheinlich gar nicht so richtig, genau.
Ja. Okay, danke vielmals.
Bitte, gern geschehen.
Wiederhören, merci.
Wiederhören. Thank you.
Ja, und da ist noch mal jemand mit uns verbunden. Grüezi wohl, herzlich willkommen.
Grüezi, da ist Grüezi miteinander, das ist Rohrer. Ich habe auch eine Frage. Es fällt mir auf, dass auch Widersprüchliches von dem gleichen Gott sollen, widersprüchliche Offenbarung, zum Beispiel in Bezug auf Nächstenliebe. Der christliche Glaube fordert, dass man auch den Feind liebt. Und der muslimische einfach nur, also die Brüder und Schwestern. Und wenn doch das vom gleichen Gott kommt, wie der alttestamentliche und der christliche, dann müsste eigentlich die Offenbarung an Mohammed in diesen verschiedenen Punkten identisch sein.
Genau, aber es sind ja verschiedene Interpretationen, die eigentlich so
ausgelegt werden. Ja, aber das kann man ja nicht anders interpretieren. Wenn man nur Freunde soll lieben oder wenn man soll Schadenbegrenzung machen bei den Juden. Also das verstehe ich noch, weil in Jesus ist ja die Vollendung von der Offenbarung gekommen, oder? Dass er das differenzierter noch gesagt hat, oder? Aber es hat ja geheißen im Alten Bund Auge um Auge, Zahn um Zahn, und das hat ja Jesus auch aufgehoben.
Genau, das kommt jetzt auch wieder darauf an, wenn man das Auge um Auge und Zahn und versteht. Heute sagen auch Juden, das heisst eigentlich, wenn ich jemandem das Auge ausgestochen habe oder dass er es verloren hat, dann muss ich für ihn Auge sein. Das heisst nicht, ich muss ihm das Auge ausschlagen. Und wenn ich ihm den Zahn ausschlage, dann muss ich für ihn Zahn sein. So kann man das auch verstehen. Und Jesus ist interessant, er bringt die neue Interpretation zurück, die wieder aufs Ursprüngliche zurückgeht. Das Judentum hat dann verschiedene Interpretationen angebracht und Jesus kommt wieder aufs Zentrum zurück. Und das Zentrum ist die aus der Beziehung mit Gott raus zu leben und dort sein Leben zu gestalten und darum ganz etwas Neues zu entfalten. Und das kommt von der Liebe, auch für den Nächsten und von der Barmherzigkeit. Und der Mohammed, der hat mehr ein bisschen so da etwas aufgeschnappt, dort etwas aufgeschnappt und hat dann das zusammengetragen und zu einer Religion gemacht, die in seinem Umfeld ihm geholfen hat, zu überleben und eine Strategie zu entfalten, wo er hat können auch über die Gegend regieren. Also ist er mehr politisch auch orientiert gewesen.
Aber ist denn, sagt denn Mohammed nicht auch, er hätte das empfangen von Allah, also von Gott?
Er sagt, er hätte den Engel Gabriel gekommen, er hätte gesagt, was Allah gesagt hat und er hat es dann rezitiert, also wiederholt. Jetzt ist eine gute islamische Frage, ist der Koran im Himmel schon als Buch vorhanden gewesen in ihrem? Oder ist das einzelne Offenbarungen, die aneinandergereiht sind? Und wenn Sie da Muslim fragen, werden Sie nicht eins werden über diese Frage. Also, es ist nicht so klar im Islam manche Sachen.
Und der Mohammed hat ja erst im 7. Jahrhundert das aufgeschrieben,
genau.
Oder? Und wenn jetzt habe ich den Vater verloren.
Ja, vielleicht.
Ja. Sowieso und das ist doch noch Jesus.
Das ist
möglich, dass er kann sagen, also ich komme jetzt wieder auf die Aussage, du sagst nur Brüder lieben.
Genau.
Das ist doch ein Widerspruch. Gott kann sich doch selber nicht widersprechen. Also wenn das von Gott kommt, muss ich sagen, ja, das stimmt irgendwo nicht.
Genau. Wenn wir ja Christen sind, dann glauben wir, dass das, was Jesus gesagt hat, die Offenbarung ist. Und was andere Leute zusammengetragen haben, das verstehen sie als Offenbarung, aber es ist natürlich für mich nicht Offenbarung. Da kann es einen Widerspruch geben. Wie wenn sie jemanden haben, der ganz rechts politisiert und jemand ganz links, man ist sich nicht gleicher Meinung, das müssen wir halt bekennen, aber einen Weg müssen wir finden, wie wir miteinander umgehen. Aber ich glaube, wir müssen nicht sagen, das, was du hast, ist richtig und das, was ich habe, ist richtig. Das müssen wir aushalten als Menschen.
Ich meine nicht das, Entschuldigung. Ich meine nicht das. Ich denke nur, ist es denn der gleiche Gott, der solche, so verschiedene Sachen zulässt? Weil das ist ja extrem im Islam, wenn sie dann, die ganz verschiedenen Verhaltensweisen und was sie müssen so leben, oder?
Genau, also ich glaube, es ist wichtig, dass man sagen, das sind verschiedene Interpretationen, die daraus entstanden sind, aus dem Erleben, wo Menschen gemacht haben mit Gott. Aber das sind natürlich eben Interpretationen, die nicht mehr beim Ursprünglichen liegen. Darum ist Jesus gekommen, um uns zurückzuführen. Und natürlich können wir sagen, euer Verständnis von Gott ist so komplett anders als unseres. Wir reden nicht vom gleichen Gott.
Ja, das dunkelt mich einfach, kann ich gar nicht recht. Ja, aber ich verstehe das andere, was sie sagen, dass Jesus eben das wieder zum Ursprünglichen, wie es Gott wirklich meint, zurückgeführt hat.
Prima.
Ja.
Vielen Dank für Ihren Anruf.
Danke, Frau Rohr.
Adieu miteinander.
Wiederhören, Frau Rohr.
Ja, wir kommen zum Ende von dieser Sendung. Hans-Peter Obrist, vielen herzlichen Dank, dass Sie zu unserem Studio gekommen sind und uns auf so wirklich tiefgreifende Art auch Muslim, Juden und Christen aufgezeigt haben, wie sie die verschiedenen Aspekte von ihrem Glauben verstehen. Wir wünschen Ihnen alles Gute, Gottes Segen, und dass Sie da weiterhin ganz fruchtbare Arbeit tun können. Auf Wiedersehen.
Danke vielmals und Ihnen auch Gottes Segen. Radio Maria.
Die Sendung haben wir produzieren dank Ihrer Spende. Herzlichen Dank dafür.
Ja, und wenn Sie die Sendung